Musik erreicht uns auf vielerlei Wegen und in unterschiedlichen Stilen. Wir möchten sie am liebsten in Kategorien packen, je nachdem, ob sie unterhaltsam oder ernst ist, also in U- oder E-Musik. Aber mal ehrlich, ist die Musik von Mozart oder Schubert nicht auch unterhaltsam? Sind Songs von Amy Winehouse oder Eric Clapton nicht auch ernst? Vielmehr sind sie doch alle Facetten eines Phänomens, das tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt ist. Mein Name ist Markus Kreul, ich bin Pianist und das ist der Podcast Die Kraft der Musik on Tour. Sabine Sauer hat in zahlreichen Formaten Musikerinnen und Musiker aller Genres getroffen. Sie hat den Vorentscheid des Eurovision Song Contest und den Eröffnungsabend der Richard-Strauss-Festspiele moderiert. Sie präsentiert symphonische Konzertreihen und erfüllt Musikwünsche auf BR Classic. In eigenen musikalisch-literarischen Programmen bewegt sie sich an der Schnittstelle von Musik und Sprache. Sie ist eine Musikvermittlerin, ernst und unterhaltsam. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit Sabine Sauer im Münchner Künstlerhaus. Kommen Sie mit! Liebe Sabine, schön, dass du hier bist.
Ich freue mich, wieder hier zu sein. Wir hatten ja schon einen sehr, sehr schönen Abend zum Thema Die Kraft der Musik im Künstlerhaus. Das war unvergesslich für mich, war ein ganz toller Abend.
Unbedingt, ich trage den auch immer noch ganz tief im Herzen.
Und jetzt Da Capo.
Absolut, Da Capo und Weiterentwicklung. Es gibt noch viel zu bereden, oder?
Ah ja, ja, ich bin sehr gespannt.
Sag mal, wie hörst, wie genießt du Musik am liebsten und vor allen Dingen welche Musik?
Also welche Musik, kann ich sagen, eigentlich quer durchs Gemüsebeet. Das geht von, also ich bin jetzt nicht so der Freund von mittelalterlicher Musik oder so, das ist, damit kann ich nicht so viel anfangen. Aber so ab Bach oder Pachelbel oder so, da alles, alles was gut ist, was hörenswert ist, was schön ist. Und das geht hin bis zu Nirvana, du wirst es nicht glauben. Also es gibt Tage, da höre ich auch gerne mal Nirvana, weil da so viel Energie ist in der Musik. Und wenn ich so einen schlappen Tag habe und mir dann Nirvana auflege oder U2, It's a Beautiful Day, ach, dann, ja, dann habe ich gleich wieder mehr Energie. Das springt über.
Musik spielt ja überhaupt in deinem Leben schon früh eine Rolle. Du hast ja auch selber Geige gespielt. Wie war denn das?
Das war eine mühsame Erfahrung, sehr mühsam. Also ich muss immer an das Zitat denken, ich glaube von Yehudi Menuhin war es, der mal gesagt hat, wer glaubt, Übung mache den Meister, der hat sein Kind nie Geige lernen lassen. Also auf dieser Geige kannst du üben und üben, bis du schwarz wirst. Und gerade als Kind macht man da nicht so arg viele Fortschritte. Und ich hatte das Pech, dass ich am Anfang auch eine Geigenlehrerin hatte, die mir nur Angst eingejagt hat, die mir nie ein Erfolgserlebnis beschert hat. Und ich bin immer nur, also mir war immer schon, aber wirklich buchstäblich kotzübel, wenn ich in diese Geigenstunden musste. Und also ich habe am Anfang nicht gerne Geige gespielt. Und als ich dann ins Gymnasium kam, bekam ich dann die dortige oder eine der dortigen Musiklehrerinnen auch als Geigenlehrerin und die war wunderbar. Die war so großartig und die hat mir das erste Mal dann die Freude am Geigespielen beigebracht. Und also ich habe dann meine sehr amateurhafte Geigenkarriere abgeschlossen, immerhin mit dem langsamen Satz aus dem Bach'schen Doppelkonzert.
Und immerhin. Und das habt ihr zusammengespielt, deine Lehrerin
ja,
und du, ihr
genau,
beide.
Genau.
Und das ist natürlich eine wunderschöne Musik. Und ist es dir denn in solchen Momenten gelungen, mit deiner Geige so ganz tief in die Musik abzutauchen, sie als noch ein Stück weit zu deinem Ausdrucksmittel zu machen?
Also wenn ich so einen seligen Moment erlebt habe, wo mir mal ein wirklich schöner Ton gelungen ist, was nicht allzu häufig vorkam, aber ab und zu, wenn man viel übt und das Stück oft genug spielt und so, dann hast du schon so Passagen, wo dir ein guter Ton gelingt auf der Geige. Und da war ich wirklich glücklich. Ich weiß nur, ich habe mich einmal an der Beethovenschen Frühlingssonate versucht. Und Meine Mutter hat unten mit einer Freundin telefoniert. Ich habe oben in meinem Zimmer diese Frühlingssonate geübt. Und dann kam meine Mutter rauf ins Zimmer und sagte, du, meine Freundin hat gerade gefragt, ob ich hier eine Schallplatte laufen habe, weil sie so schöne Musik im Hintergrund hört. Mm. Also das war ich. Aber es ist alles pure Hochstapelei. Ich bin nie gut gewesen, nie gut.
Wenn wir instrumentale Musik hören, sind da keine Worte. Und doch ist das ja auch Kommunikation. Die Musik erreicht uns, sie bewegt uns. Ja, wir fühlen etwas. Und der Klang einer Stimme kann Ähnliches bewirken. Sie erreicht uns auch ganz tief und unmittelbar. Dein Medium ist deine Stimme und die ist unverwechselbar. Und wenn ich das mal so sagen darf, deine Stimme ist Musik in unseren Ohren.
Ach, Markus.
Ja, Sabine, so ist das.
Danke für das schöne Kompliment. Naja, das ist ein Gottesgeschenk. Da habe ich nicht viel dazu getan. Aber Tatsache ist, dass ich zum Beispiel auf Stimmen auch sehr empfindlich reagiere. Also wenn Leute keine gepflegte Aussprache haben.
Ja.
Ich rede jetzt nicht von Dialekt, also ein schöner Dialekt ist was anderes, also höre ich gerne. Aber es gibt ja Leute, die schludern einfach so rum mit der Sprache. Oder sie haben so eine schrille Stimme oder so aufdringlich. Also ich reagiere auf Stimmen extrem empfindlich. Mhm. Und was war deine Frage in Bezug auf mich?
Die habe ich noch gar nicht gestellt.
Ach so.
Meine Frage ist, ob deine Stimme dein Instrument ist.
Ja, also im Beruf auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich privat bin, dann denke ich überhaupt nicht über meine Stimme nach. Aber beruflich ja. Ja, ja. Also da lege ich dann schon auch Wert drauf, dass das angenehm und schön und ich weiß nicht, dass es einfach auch klug klingt.
Mhm.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, natürlich.
Also ich möchte stimmlich auch nicht so als so Dummbacke daherkommen. Denn Stimme hat ja unglaublich viel mit Persönlichkeit zu tun. Also da gibt es ja sogar große Untersuchungen drüber, über Stimme und Persönlichkeit und so. Und man kann schon seine Persönlichkeit auch über die Stimme ausdrücken. Mhm. Und ich finde das auch wichtig. Das ist eigentlich fast noch wichtiger als das Aussehen.
Mhm. Ja. Lass uns bei der Stimme bleiben, aber wir gehen ein bisschen zurück in deine Kindheit. Du hast als Kind auch immer gern mit deiner Schwester gesungen.
Wir haben viel miteinander gesungen, schon als wir noch ganz klein waren und wir haben ja immer ein Kinderzimmer geteilt. Wir waren oft abends alleine, weil unser Vater im Theater oder sonst wo war. Die Mutter musste noch zusätzlich Geld verdienen und weil eben mit zwei kleinen Kindern hatte sie nur eigentlich die Option, sie war ja Lehrerin, abends in der Volkshochschule zu unterrichten. Und da hat sie Französisch und Englisch in der Volkshochschule unterrichtet. Und wir waren halt immer dann abends ein paar Stunden alleine, meine Schwester und ich. Und dann haben wir uns, um uns die Zeit, aber auch um uns die Angst zu vertreiben, haben wir zusammen gesungen.
Mhm.
Und frag mich nicht, woher wir dieses Repertoire damals schon hatten. Also ich war da zu der Zeit vielleicht 3, 4, 5 Jahre alt. Meine Schwester 2,5 Jahre älter. Wir hatten ein Repertoire. Wir konnten über eine Stunde nur mit Kanons, mit zweistimmigen Liedern, mit ich weiß nicht was allem füllen. Ja, und das ist uns geblieben. Das haben wir übrigens auch dann nicht nur nachts, wenn wir ein bisschen Angst hatten, gemacht, sondern ich weiß noch, wenn wir mit unserem hellblauen VW Käfer dann in Urlaub gefahren sind, Gabi und ich hinten auf der Bank mit der großen Reisetasche zwischen uns auf der Rückbank, dann haben wir auch immer gesungen. Also da gab es ja noch nicht, wie heute gucken die Kinder ja dauernd irgendwelche Videospiele am Handy oder so, ja, damit es ihnen auf der Fahrt nicht langweilig wird. Wir hatten ja nichts. Unser Vater hat vorne seine Rothändel geraucht und meine Schwester und ich, wir saßen hinten und haben gesungen.
Das ist doch wunderbar.
Und dann hat unser Vater, der ja auch sehr musikalisch war, oft mitgesungen und unsere Mutter auch. Also wenn ich heute dran zurückdenke, wir waren so ein bisschen wie die Trapp-Familie. Weißt du, wir haben eigentlich immer gesungen.
Ja.
Und also Mozart-Kanons und ich weiß nicht was und die ganze Familie. Und das war wunderbar.
Mhm. Und so lange Fahrten werden ja mit der richtigen Musik auch oft zu einer ganz kurzen gefühlt.
Ja, ja, absolut. Also da vergeht die Zeit wirklich wie im Fluge. Ja. Das war wunderschön. Ich weiß noch, wenn wir, also das Schönste war für uns eigentlich immer, weil dann der Vater auch so inbrünstig mitgesungen hat, dieser Kanon, kennst du, ich armes welches Teufel, bin müde vom Marschieren. Ein schöner Kanon. Und ja, da haben wir geschmettert und sind damit durch die Dolomiten. Es war gerade schön.
Du hast schon gesagt, dein Vater war auch sehr musikalisch. Habt ihr daheim viel gemeinsam Musik gehört auch?
Ja, also Musik gemacht haben wir nicht so viel. Mein Vater war ja ein ziemlich guter Geiger, weswegen auch meine Schwester und ich Geige lernen sollten, weil die Hoffnung unserer Mutter war, er würde uns dann unterrichten. Dazu kam es dann nie so wirklich. Aber wir haben viel Musik gehört. Ich war eigentlich diejenige, die am liebsten bei ihm gesessen hat, wenn er Musik gehört hat. Meine Mutter hat meistens die Flucht ergriffen. Denn mein Vater hat gerne auch mal Sonntagvormittag sich dann eine große Bruckner-Symphonie aufgelegt und dann voll aufgedreht. Meine Schwester war auch nicht so interessiert, aber ich habe ganz viel bei meinem Vater gesessen und das hat uns unheimlich verbunden. Und dann hat er mir immer was erklärt und erzählt zu der Musik. Es war schön und da hatte ich ihn ja auch für mich alleine. Und ich habe Musik gehört und viel über Musik erfahren und davon profitiere ich heute noch.
Würdest du sagen, das hört sich für mich so an, dass dein Vater in dir so die Liebe auch zu Musik geweckt hat?
Absolut, absolut, ja. Also auch das, was ich heute mache mit meinen Bühnenprogrammen, ja, wo ich so Literatur mit Musik verbinde, das ist eindeutig die DNA von meinem Vater. Das hat er mir mitgegeben. Und spät in meinem Leben, aber immerhin doch nicht zu spät, ist das noch durchgekommen. Und jetzt mache ich das und es macht mir solche Freude.
Als Moderatorin bei BR Klassik oder auch bei Sinfoniekonzerten bist du ja selbst auch Musikvermittlerin. Du bringst Musik nahe und du bietest den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einstieg ins Musikerlebnis. Und gibt es da manchmal, wenn du dich selbst beobachtest, eine Parallele zu der Art deines Vaters aus Kindertagen?
Ja, wobei mein Vater hat es ja nicht so professionell gemacht. Also der hat halt einfach seiner Tochter ein bisschen was über Musik erzählt. Manches habe ich verstanden, manches habe ich natürlich überhaupt nicht kapiert, wenn wir da die Kunst der Fuge gehört haben und er hat mir was über die Konstruktion einer Fuge erzählt. Also es ist natürlich völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe trotzdem interessiert zugehört, ich fand es toll. Ich versuche natürlich, wenn ich das beruflich mache, es schon so zu machen, dass die Leute auch wirklich bei mir sind, wenn ich ihnen das erzähle und dass sie auch verstehen, was ich sage. Und deswegen mache ich das gerne übers Geschichten erzählen, also übers Anekdotische auch. Ich habe ganz viel immer versucht, entweder über den Komponisten oder über die Entstehungsgeschichte des Werks oder vielleicht über den Solisten oder die Solistin, die da in der Aufnahme auftritt, irgendeine Anekdote, irgendeine Geschichte zu finden. Und an der habe ich dann meine Moderation langgehangelt. Ich bin so der Meinung, ich habe ja eigentlich Kunstgeschichte studiert, weil ich ja Restauratorin werden wollte. Das ist dann alles anders gekommen, wie wir wissen, war auch gut so. Aber ich habe bei meinem Studium in der Kunstgeschichte gelernt, man sieht nur, was man weiß. Also je mehr du weißt über einen Maler, über die Zeit, über das Bild, über das Motiv, über die Ikonografie, über die Hintergründe und, desto größer und schöner und desto mehr erschließt sich dir das Kunstwerk. Und das ist mit der Musik genauso. Also ich denke auch, man hört vielleicht nicht nur, was man weiß, aber man hört sehr viel mehr, wenn man was weiß. Und deswegen hat mir das immer unheimlich Freude gemacht und macht es heute auch noch, wenn ich Konzerte moderiere mit größeren Orchestern oder so, dann so Geschichten zu erzählen, weil ich weiß, wenn das Orchester dann anfängt zu spielen, dann hören die das mit ganz anderen Ohren.
Ja, ich glaube, die Musik wird dadurch auch nahbarer.
Ja.
Oder?
Ja, es verliert so den abstrakten Charakter. Ja, ja. Es hat plötzlich mit der Lebensgeschichte eines Menschen zu tun.
Und Musik gehört mitten ins Leben.
Aber ja.
Du erfüllst im Radio auch Musikwünsche und erfährst du bestimmt auch die Hintergründe, warum sich Menschen genau diese Musik wünschen und was sie damit verbinden, was ihnen diese Musik bedeutet. Das stelle ich mir sehr berührend vor.
Also interessanterweise hat bei so gut wie jedem Musikwunsch, der bei uns reinkam, jeder immer dazu erzählt, warum er sich das wünscht. Und jeder hatte eine Erinnerung und eine Geschichte damit. Und meistens waren es, ich kann jetzt gar nichts besonders Originelles erzählen, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber es war ganz, ganz, ganz häufig, war Musik verbunden mit der ersten Begegnung mit einem geliebten Menschen. Ja. Also da habe ich meinen Mann kennengelernt, da habe ich das erste Mal mit meiner Frau im Konzert gesessen und wir haben das erste Mal Händchen gehalten. Mhm. Also da hat, also im Kennenlernen von Paaren spielt Musik eine ganz, ganz große Rolle. Also jedenfalls in der Erinnerung. Und ganz häufig hatte ich auch die Erzählung, dass Leute gesagt haben, das war die erste Platte, die sie sich gekauft haben. Und ich glaube, fast jeder erinnert sich an die erste Schallplatte, die er sich gekauft hat. Weißt du das noch?
Ja, ja, ich habe die mir nicht gekauft, ich habe sie geschenkt gekriegt. Das war zu meiner Erstkommunion und das war damals eine Platte von ABBA.
Siehste.
Ja, ja. Und das ist schon auch der Soundtrack meiner Kindheit.
Siehste, das prägt nämlich wirklich.
Ja. Absolut.
Also ich weiß nur, ich hatte mir mein Taschengeld, ich bekam 50 Pfennig in der Woche zusammengespart. Eine Single kostete damals 5 Mark.
Wow.
Mhm. Schon viel, wenn man nur 50 Pfennig die Woche gekriegt hat. Und wir hatten so einen Elektroladen, so Haushaltsgeräte und Zeugs und Elektroladenlampen. Und die haben auch ein paar Schallplatten verkauft damals. Mhm. Also wir reden von den 60er Jahren, von den frühen. Und da war meine erste Single mit dem grünen Odeon-Label von den Beatles, Rollover Beethoven.
Oh wow, toll.
Und das finde ich so toll auch an Musik. Das ist wirklich wie der erste Kuss oder ich weiß nicht. Das vergisst man einfach nie und man verbindet sein ganzes Leben lang, wenn diese Akkorde wieder erklingen, wenn du diese Stimmen hörst, du bist sofort wieder in diesem Lebensgefühl.
Apropos Beatles, warst du dann später eher Beatles oder Stones-Fan?
Ich war doch so ein braves Mädchen und ich war doch so schrecklich gut erzogen. Also kamen Stones für mich eigentlich nicht in Frage. Und ich fand komischerweise, obwohl ich noch nicht so viel davon verstanden habe, musikalisch gesehen die Beatles auch damals schon sehr viel interessanter. Und witzigerweise hat dieses musikalische Verständnis für die Musik der Beatles auch wieder unser Vater gefördert. Der hat uns nämlich jedes Jahr zu Weihnachten immer das neueste Beatles-Album geschenkt. Also Rubber Soul und Help und Revolver und wie sie alle hießen, bis hin zum Schluss zum weißen Album. Und das war eigentlich, weil mein Vater immer sagt, das müsst ihr hören, das ist gute Musik. Und das war ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, dieser Kulturrevolution der Beatles, dass jetzt die Eltern das mithören. Also eigentlich wollten wir ja etwas hören, was die Eltern ablehnen.
Ja.
Und jetzt kommt mein Vater daher und sagt, hey Leute, das ist gute Musik, das schenke ich euch, das müsst ihr hören. Aber es war toll, also weil die Beatles ja wirklich mit jedem, aber mit jedem Album, was sie rausgebracht haben, eine komplett neue, bisher noch nicht gehörte und noch nicht dagewesene musikalische Welt eröffnet haben. Ja. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wie neu das damals alles war.
Ja, sie haben wirklich die Welt damals in Atem gehalten.
Ja.
Und du hast ja dann später sogar George Harrison persönlich getroffen. Wie ist denn das, wenn man jemanden trifft, der Musikgeschichte geschrieben hat?
Hör mal auf, das war natürlich, oh meine Güte, also ich war schon sehr aufgeregt. Mhm. Denn du musst wissen, also im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer noch von meiner Schwester und mir, da hing der Beatles-Bravo-Starschnitt. Mhm. Davor war es Pierre Brice und Marie Versini, Winnetou. Und Winnetou musste dann leider sterben zugunsten von den Beatles, die dann aufgehängt wurden. Also Ich hätte als Teenager damals mein Augenlicht, ich hätte alles dafür gegeben, einmal jemanden von den Vieren persönlich zu treffen. Für das legendäre Konzert im Zirkus Krone hier in München war ich damals leider noch zu jung. Da durfte ich natürlich nicht hin. Also ich dann im fortgeschrittenen Alter, Showfenster, ZDF, Interview mit George Harrison in London. Und es war eine wunderbare Begegnung mit einem ganz feinen Menschen, einem echten Gentleman, der, und das habe ich, das erlebt man nicht so oft als Interviewer, der mir sehr genau zugehört hat, was ich ihn frage, und der lange überlegt hat, bevor er geantwortet hat. Also der hat mich, ich hatte das Gefühl, der nimmt mich wirklich ernst und der hört mir wirklich zu und der will mir wirklich auch substanziell und ehrlich antworten. Und ich hatte mir auch ein paar ganz schöne Fragen für ihn ausgedacht. Unter anderem habe ich gesagt, man weiß ja, dass Sie an Wiedergeburt glauben. Was hielten Sie denn davon, als Beatle wiedergeboren zu werden? Hat er nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Oh Gottes Willen, no more Beatlemania, no more Beatlemania. Also diese Beatlemanie, die muss für die alle ein Albtraum, die Hölle gewesen sein. Naja, und wir haben wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch geführt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wie bei allen wirklich großen Künstlern, die zwangsläufig dann auch große Persönlichkeiten sind, dass die total angenehm sind. Die sind völlig unkompliziert, die sind höflich, die hören zu, die fertigen einen nicht irgendwie ab. Also ich habe ja mehrere so Kandidaten gehabt in dieser Zeit. Also Jack Lemmon war auch so einer oder Audrey Hepburn. So vornehme, feine Menschen, überhaupt nicht auf dem hohen Ross. Und das war George Harrison auch. Also diese Begegnung war für mich also einfach beglückend, einfach nur schön.
Absolut. Ne? Wenn wir einen besonderen Moment mit in unserem Leben mit Musik verbinden, bleibt er ganz tief in uns gespeichert. Und wenn wir diese Musik irgendwo anders hören, kommen wir sofort in diesen Moment, Gefühl zurück. Und gibt es in deinem Leben Momente, Gefühle, an die du dich erinnerst, die eng mit Musik verbunden sind?
Ja, also der sicher emotionalste und tiefgreifendste Moment war der, als mein Vater gestorben war. Ich war in Amerika beim Drehen und mein Vater war zu Hause in München. Also wir waren etliche tausend Kilometer voneinander entfernt. Mein Vater war auch, als ich München verlassen hatte, nicht krank oder es deutete nichts darauf hin, dass der von jetzt auf gleich sterben würde. Und trotzdem habe ich, als ich da in Amerika war, körperlich sein Sterben mitbekommen. Also ich habe da bei 35 Grad im Schatten in Miami gedreht und mir wurde plötzlich eiskalt. Ich war völlig klapprig in den Knochen und ich musste den Dreh abbrechen. Ich habe gesagt, Leute, ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht mehr auf den Beinen halten, mir ist eisekalt. Ich saß da also unter der Palme bei 35 Grad und habe geschlottert wie Espenlaub und mir ging es überhaupt nicht gut. Und ich habe mich dann ins Bett gelegt und wache am Morgen um 5 auf, weil das Telefon klingelt im Hotel. Und meine Schwester ist dran und sagt mir eben, der Papi ist gestorben. Und sie hätten jetzt den Bestattungsunternehmer da. Und der wollte unter anderem wissen, was wir für Musik spielen bei der Beerdigung. Was er sich wohl gewünscht hat. Meine Schwester sagt ihm, du hast ja immer am meisten mit ihm Musik gehört. Ja. Fällt dir irgendwas ein, was er vielleicht hätte haben? Dann habe ich gesagt, ja. Er hat zu mir mal gesagt, als wir Jesus bleibet meine Freude gehört haben, den Choral von Bach, in einer Aufnahme mit Dino Lipatti, die ganz besonders schön und innig ist. Und da hat mein Vater damals gesagt, du übrigens, wenn ich mal sterbe, das würde ich gerne auf meiner Beerdigung hören. Und das habe ich also meiner Schwester gesagt und habe geschaut, dass ich dann so schnell wie möglich nach München komme. Und bin ins Flugzeug gestiegen, um nach Hause zu fliegen. Und da spielt so eine völlig verkitschte Chorversion von Jesus bleibet meine Freude als Bordmusik. So. Die Amis haben das ja, dass sie so Bordmusik spielen, wenn die Leute einsteigen. Und das war so eine Chorversion von Jesus bleibet meine Freude, wie ich da gerade zu seiner Beerdigung geflogen bin. Und da hat es mir ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, das gebe ich zu. Aber es war auch wunderschön, weil ich gedacht habe, es gibt offensichtlich doch Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht kennen, die wir nicht begreifen, die wir eigentlich auch gar nicht glauben können.
Ja.
Aber es gibt sie. Und das war garantiert so ein Moment.
Ja, und dieser Choral ist ja auch so ein Ausdruck von Unendlichkeit.
Mhm.
Ne? Dieses ewige Fließen, das hat ja auch etwas unglaublich Tröstendes, dass wir doch alle miteinander verbunden sind. Und das kann Musik so wunderbar ausdrücken.
Ja. Ich kriege jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, wirklich, ja. Also das ist unglaublich schön, ja. Ja, wie du sagst, das ist wie so ein fließendes, nicht enden wollendes Ostinato. Ja. Wie alles bei Bach, ein Meisterwerk.
Ja.
Und trotzdem ist es, also es ist ein Meisterwerk, aber es hat ja überhaupt nichts Technisches. Es ist einfach nur Gefühl.
Und gleichzeitig ist es total komplex. Das ist ja wirklich ein Phänomen.
Ja.
Ne? Und auch, und ich liebe auch diese Klavierversion dieses Chorals. Es ist auf dem Klavier auch einfach wunderschön. Auch wenn es im Original ein Choral aus einer Kantate ist, ist es einfach rein instrumental, transportiert es alles, was diese Musik eigentlich ausdrückt.
Du spielst den auch gerne,
ja,
wenn du selber spielst.
Ja, ich liebe das Stück. Es ist wunderschön.
Mhm.
Bach, haben wir schon gehört, ist eine große Liebe von dir, aber auch Franz Schubert.
Oh ja.
Ja.
Mhm.
Klaviermusik, die Lieder.
Mhm. Also in Schubert könnte ich also geradezu versinken.
Mhm.
Da kann ich mich wirklich verlieren. Und es ist, glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, auf der einen Seite so viel tiefes, echt empfundenes Gefühl ist in der Musik und gleichzeitig ist sie auch sehr komplex. Ja. Dann ist sie aber auch wieder zum Teil ja, manches bei Schubert ist ja auch so volksliedhaft fast.
Ja.
Da hat er so ganz einfache österreichische Melodien, aber er verarbeitet sie dann so raffiniert, so elegant, so, so exquisit. Also, und was mich bei Schubert so berührt und ich höre das auch in jedem Ton seiner Musik, ist einfach sein Leben und sein Schicksal.
Mhm. Ja.
Also er hatte ein sehr schweres Leben, einmal schon mit seinem Vater, der immer wollte, dass er Lehrer wird und er musste sich immer durchsetzen, um Musik machen zu können. Er war mit Frauen eigentlich immer unglücklich, hat sich ja dann auch, weil ein Freund hat ihn ja auch mit ins Bordell genommen, da hat er sich die Syphilis geholt und war dann viel krank und hat sehr viel gelitten. Aber er war, glaube ich, trotz seines bitteren Lebens ein sehr, sehr freundlicher Mensch. Er war ein sehr liebevoller Mensch und er war beseelt von dem Gedanken, etwas Gutes zu schaffen. Und er hat vom Leben eigentlich wenig genommen, aber er hat unheimlich viel gegeben uns Menschen. Und er hat ja also wirklich Schönes ohne Zahl in seinen, wie alt ist er geworden, 32, glaube ich nur noch. Und wenn ich mir vorstelle, dass er einen Liederzyklus wie die schöne Müllerin da im Siechenhaus in Wien, wo er gerade wieder mit allen möglichen fast tödlichen Methoden gegen seine Syphilis behandelt wurde, mit Quecksilber und ich weiß nicht was allem und um ihn rum auch nur Schwerstkranke und Syphiliskranke. Und in dieser Umgebung schreibt der die schöne Müllerin diese unglaublichen Lieder. Also dieses Leben dieser Mensch berührt mich so, das kann ich überhaupt nicht sagen. Und ich höre das halt auch in seiner Musik, in jedem Takt.
Ich finde das so faszinierend bei Schubert, selbst wenn wir in einem großen Konzertsaal sind und wir hören seine Musik, entsteht sofort eine Privatheit und eine Intimität, oder?
Mhm. Ja.
Und auch etwas, was ich dich fragen möchte, wie du das empfindest, wenn wir zum Beispiel, du hast gerade, oder wir haben gerade über Bach gesprochen, jetzt über Schubert, wenn wir diese Musik hören, vergessen wir doch nach ein paar Sekunden, dass diese Musik schon teilweise Jahrhunderte, mhm, Jahre alt ist, sondern sie erreicht uns ganz unmittelbar, mhm, im Hier und Jetzt. Und das ist doch wirklich faszinierend. Wie siehst du dieses Phänomen, was Musik kann?
Ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut. Ja, ich sehe das genau wie du. Es ist für mich ein großes Mysterium. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Kern, das Wesen der Musik, mhm, ist das Mysterium. Mhm. Dass wir es nie werden entschlüsseln können. Mhm. Dass wir nie wissen, was das eigentlich genau, verdammt nochmal, ist, was uns da so berührt. Ja. Also mir geht es nicht nur mit dem Klang der Musik so. Ich denke mir manchmal auch im Konzertsaal, also du hattest letztens ja die Arabella Steinbacher, mhm, auch zum Gespräch.
Ja.
Ein wunderschöner Abend auch.
Danke.
Und die Arabella, also der zuzuhören und ihre Geige klingen zu hören oder wie sie die Geige zum Klingen bringt, das ist ja, da geht einem ja so dermaßen das Herz auf. Mhm. Und ich saß da unten im Publikum und habe sie gehört und dachte mir, ich kann das nicht fassen. Das war mal irgendwo ein Baum, der irgendwo hoch oben auf einem Berg, wahrscheinlich über der 2000-Meter-Grenze, stand. Und den hat irgendein Geigenbauer gefällt, diesen Baum. Und aus diesem Stück Holz ist dieses Instrument geworden, mit dem Musik kreiert werden kann, das hier einen ganzen Konzertsaal füllt. Ja. Also wie einfach ein Stück Holz, was vor Hunderten von Jahren mal irgendwo da oben gewachsen ist, die Menschen in einem Konzertsaal so mitnimmt und, mhm, verzaubern kann. Natürlich geht es nur mit der Musik, aber mir geht es bei dem Instrument genauso.
Ja, und bei diesem Instrument, das ist ja eine Stradivari, die Ex-Bruno Walter, die hat dann auch nochmal ihre eigene Lebensgeschichte. Sie war dann,
erzählt,
ein paar Jahrzehnte, hat sie der Konzertmeister der Met in New York gespielt, dann ist sie nach Bayern zurückgekommen und jetzt ist sie eben bei Arabella Steinbacher, die, mhm, sie spielt. Und diese Instrumente haben nochmal, wie gesagt, ihr eigenes Leben, sind mit den unterschiedlichen Spielerinnen und Spielern durch die ganze Welt gereist und haben ja da auch nochmal Erlebnisse gemacht. Und ich habe den Verdacht, dass auch das in diesen Instrumenten irgendwie drinsteckt und dass sich, mhm, davon irgendein Zauber auch an uns, mhm, weiter transportiert.
Ja, denn eigentlich ist es nur ein Stück Holz,
eigentlich,
was irgendwo,
ja,
mal in den Bergen gewachsen ist. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und ich glaube wirklich, dass dieses, das ist so, das ist eben auch das Mysterium. Es bleibt unerklärlich, ja, es bleibt letzten Endes unerforscht, warum sowas möglich ist, dass so ein Stück Holz mit Hilfe der Musik und eines guten Spielers, mhm, so zum Klingen gebracht werden kann, dass uns die Tränen vor Rührung oder vor Freude in die Augen schießen. Mhm. Also ich kann es mir nicht anders erklären, als dass da irgendeine göttliche, überirdische, auf jeden Fall eine extrem feinstoffliche Macht im Spiel ist. Da sind wir hoffnungslos verloren, wenn wir versuchen wollen, das zu erklären.
Absolut, aber wir können das immer wieder erleben und deswegen ist es so wichtig, mhm, dass wir eben in Konzerte gehen und Konzerte machen.
Ja, und das ist, das finde ich ja auch so toll, dieses Gefühl, dieses beglückende Gefühl durch Musik, das ist ja auch reproduzierbar.
Ja.
Man kann es immer wieder, ja, von Neuem herstellen. Genau. Das ist nicht mit einmal, ja, ist der Genuss vorbei. Du, mhm, kannst es immer wieder machen.
Als wir gerade über Schubert sprachen, kamen mir natürlich auch seine wunderbaren Lieder in den Sinn. Und Lieder erreichen uns ja auf eine besondere Weise. Vielleicht, weil sie ja seit Jahrtausenden in unserer DNA verwurzelt sind. Und einer der ganz großen Songwriter unserer Zeit ist Eric Clapton. Und ihr beide kennt euch.
Wir kennen uns, ja. Ich hab ihn vor ewigen Zeiten für die Sendung Showfenster damals beim ZDF interviewt. Und er hat sich so ein bisschen verguckt in mich während des Interviews, mhm, und fragte mich dann danach, ob ich ihn jetzt eigentlich ab sofort auf seine Tournee, auf seine Europatournee begleiten würde.
Ja.
Naja, also ich habe erstmal ein bisschen nach Luft geschnappt und dann war ich natürlich in meiner Journalistinnen-Ehre eigentlich gekränkt. Mhm. Ich habe mir gedacht, was bildet der sich ein? Was denkt er sich eigentlich? Ich bin doch kein Groupie, was hier jetzt irgendwie mit ihm. Also ich fand das ein bisschen merkwürdig und habe eben freundlich aber bestimmt gesagt, dass es für mich nicht in Frage käme. Außerdem hätte ich ja einen Job zu machen, den ich nicht einfach stehen und liegen lassen kann. Aber es war so, dass er dann jedes Mal, wenn er in München gespielt hat, jahrelang, hat er mich immer angerufen und wollte mich treffen. Denn er hatte seinem Konzertveranstalter, dem legendären Fritz Rau, dem hat er irgendwie meine Telefonnummer aus dem Kreuz geleiert. Und der Fritz rief mich an und sagte, Sabine, ich konnte nicht mehr anders, er hat keine Ruhe mehr gegeben. Also wie auch immer, ich habe dann eigentlich jedes Mal über 3-4 Jahre, wenn Clapton in München gespielt hat, haben wir uns getroffen. Ich war immer auf dem Konzert und dann sind wir mit seiner Band anschließend noch einen saufen gegangen. Und das war immer ganz schön. Mhm. Und der hat ja auch seine besten Lieder, glaube ich, kann man sagen, oder zumindest seine berührendsten Lieder, geschrieben aus ganz tiefen emotionalen Erfahrungen heraus. Also um nicht zu sagen Erschütterungen. Mhm. Also Tears in Heaven, was er nach dem Tod seines Sohnes geschrieben hat. Oder auch Layla, dieser verzweifelte Schrei nach Liebe, als er so völlig geisteskrank verliebt war in die Frau von George Harrison. Das sind mit seine größten Werke. Mhm. Aber auch konnten nur so werden, weil sie also aus einem geradezu verzweifelten Gefühl heraus entstanden sind, so tief empfunden, dass man einfach auch als Komponist nicht mehr lügen kann.
Mhm. Ja, wir haben heute über ganz unterschiedliche Musik gesprochen, also über Bach, Clapton, ein bisschen über die Beatles, Schubert, Nirvana.
Feels like Teen Spirit.
Gibt es einen gemeinsamen Kern all dieser Musik? Und falls ja, wie würdest du den beschreiben?
Boah, das ist eine schwere Frage. Mhm. Also vielleicht ist der gemeinsame Kern das, wovon ich gerade geredet habe, dieses ganz tief Empfundene, dieses Echte, dieses, wo keine Lüge mehr möglich ist, wenn man es kreiert, wo du einfach ganz ehrlich und authentisch und tief empfunden äußerst. Ich glaube, ja, das gilt für beides, also für die Stimme und für die Musik.
Ja, auch wenn wir diesen ganzen Musikbetrieb, der ja auch einfach ein Betrieb ist, betrachten, faszinieren uns letztendlich doch die Musikerinnen und Musiker, die genau das sind, was du gerade beschrieben hast, die authentisch sind. Es ist nicht so sehr oft eine Inszenierung oder eine gute PR, sondern langfristig lassen wir uns wirklich von dem faszinieren, was uns berührt, wo wir diese Echtheit spüren, oder?
Also das finde ich ja auch das Tolle an der Rockmusik oder an gut gemachter Popmusik. Da muss ja der Gesang nicht schön sein. Mhm. Da ist nicht wie beim Kunstlied oder wie bei der Oper die Schönheit das Kriterium, sondern es ist die Echtheit des Gefühls. Mhm. Also gerade wenn es gebrochen, wenn es schmutzig klingt oder so, berührt es einen manchmal viel mehr, als wenn da jemand einfach nur schön singt.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du das letzte Album von Johnny Cash kennst?
Ja, das kenne ich sogar sehr gut.
Das ist zum Beispiel so ein Beispiel.
Ja.
Da ist nur noch eine alte, gebrochene Männerstimme, aber jeder Ton geht dir so durch Mark und Bein, weil es so echt ist.
Ja.
Da, der macht keine Show mehr, der trägt da nichts mehr vor sich her, der ist einfach nur noch er selber.
Ja.
Und das finde ich das Tolle an der Pop- und an der Rockmusik,
dass
die genau solche Momente möglich macht. Während ich ja bei der Oper oder beim Kunstlied eigentlich nie so richtig weiß, was der Sänger wirklich empfindet.
Mhm. Und in der Klassik, im Klassikbetrieb, finde ich es auch die Perfektion überbewertet. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich verzeihe unglaublich gern falsche Töne. Ich bin auch ein leidenschaftlicher falsche Töne-Spieler auf der Bühne, muss ich leider eingestehen.
Das glaube ich nicht, sowas passiert dir doch nicht.
Passiert. Aber auch das macht es menschlich und es spielt letztendlich für das Erlebnis keine Rolle. Und ich persönlich liebe vielmehr einen Musiker auf der Bühne, der nicht mit einem Sicherheitscode spielt. Wie geht's dir da?
Also ganz genau, ich bin so froh, dass du das sagst und dass du das ansprichst. Also ich liebe es, ich liebe die Imperfektion. Ich bin zum Beispiel auch persönlich jemand, ich kann unglaublich gut mit Provisorien leben. Also ich habe die Erfahrung gemacht, nichts hält in meinem Leben so lange wie ein Provisorium. Und diese Perfektion, die ist so unglaublich am Ende des Tages doch auch langweilig. Ja. Es erinnert mich, ich habe wieder ein schönes Zitat, war es nicht mein geliebter Tucholsky sogar, der über eine Frau sagte, zur Vollkommenheit fehlte ihr nur der Makel.
Sehr gut.
Das trifft auch auf die Musik zu.
Absolut. Lass uns nochmal auf deine Familie zu sprechen kommen. Deine Mutter war Sprachenlehrerin, dein Vater Regisseur und Schauspieler und er hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Dresden die ersten Operninszenierungen herausgebracht. Aha. Und gerade im Musiktheater gehen ja Musik und Sprache eine innige Verbindung ein. Inwieweit hat das schon früh Einfluss auf dich gehabt und wie kam es, dass du selbst musikalisch-literarische Programme geschrieben hast und damit auftrittst?
Ich kann das gar nicht festmachen an irgendeinem Moment oder einem Ereignis. Ich glaube einfach, ich bin ja in so einem Haushalt groß geworden. Das klingt jetzt wahnsinnig komisch oder großbürgerlich, aber in unserem Haus gab es einfach wirklich wahnsinnig viel Bücher und wahnsinnig viel Musik. Und das gehörte bei uns dazu, wie das Geschirr zum Essen auf dem Tisch. Also Bücher, Literatur, Musik, das war so allgegenwärtig. Und ich glaube einfach, dass diese Atmosphäre mich so subkutan irgendwie dazu gebracht hat, ohne dass ich jetzt da eine bewusste Entscheidung getroffen hätte. Oder natürlich habe ich auch viel von meinem Vater gelernt, der zum Beispiel auch so zu Familienfesten, der konnte auch wunderbar also aus dem Stegreif, aber richtig dichten, also jetzt nicht so in Schüttelreimen, sondern der hat dir innerhalb von 10 Minuten, hat der dir in Hexametern irgendwie die Geschichte des Brautpaars oder so. Also ich habe einfach auch gemerkt und gesehen, wie der arbeitet und wie der mit Sprache umgeht und unsere Mutter auch. Und aber das war nichts Besonderes. Das war einfach so, das war da, das war selbstverständlich. Und wahrscheinlich habe ich das so, ja, ich kann es nicht anders sagen, so subkutan, so unterschwellig irgendwie verpasst gekriegt. Und es hat ja auch lange gedauert, bis das dann bei mir auch hochkam. Ich bin ja nicht mit 20 schon mit meinen Programmen auf die Bühne gegangen, im Gegenteil.
Du beschäftigst dich ein Leben lang mit Musik und ich spüre, dass Musik ein wichtiger Begleiter für dich ist. Wie spürst du in deinem Leben die Kraft der Musik?
Ich spüre sie wie so einen ganz guten Begleiter, der einfach immer da ist und der immer auch für mich da ist. Also in Partnerschaften hat man ja mal so seine Zeiten, wo man auch das Gefühl hat, der andere könnte jetzt ein bisschen mehr für mich da sein oder es klappt eigentlich sowieso irgendwann überhaupt nicht mehr. Und die Musik ist so ein total verlässlicher Lebenspartner, der mich nie enttäuscht, der immer für mich da ist und zwar in guten wie in schlechten Tagen. Also egal, ob ich gerade in Hochstimmung bin oder zu Tode betrübt, das ist einfach, die Musik ist jemand, auf den ich mich in jeder Situation verlassen kann. Und das finde ich sehr beruhigend und unglaublich schön. Also einfach zu wissen, da kann ich immer drauf zurückgreifen und es wird mir immer gut tun.
Liebe Sabine, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Ich habe dir zu danken. Es war wunderschön. Vielen, vielen Dank.
Ganz gerne und bis bald.
Ich hätte gern noch mehr von dir erfahren über deine Kraft der Musik.
Das machen wir ein anderes Mal.
Okay, dann drehen wir den Spieß um.
Das machen wir. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Weitere Episoden finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und unter diekraftdermusik.com. Oder live, viermal pro Saison im Münchner Künstlerhaus. Bis bald.